Einen schönen guten Morgen allen, die ich sehe und alle, die später zuhören. Wir sind im 1. Korinther. Und Wilfried hat letzte Woche Kapitel 3, 1 bis 4 als Predigtgrundlage gehabt. Ich mache weiter bis 15, aber ich mag die Verse 1 bis 4 auch noch mal lesen und noch kurz was dazu sagen. Also 1. Korinther, Kapitel 3, ab Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ich höre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr dann nicht fleischlich? Zur Klarstellung, Paulus spricht zu Gläubigen. Paulus spricht zu Erretteten. Paulus spricht zur Gemeinde, nicht zur Welt. Aber er spricht zu den Gläubigen und sagt, da sind einige noch ziemlich fleischlich unterwegs. Und wir haben im Galaterbrief im Kapitel 5 eine sehr deutliche Definition von dem, was fleischlich ist und von dem, was geistlich ist. Es ist ja so, wenn wir uns bekehren, dann zieht der Heilige Geist in uns ein. Jesus wohnt in uns, wir sind eine neue Kreatur. Aber wir können uns noch so oder so verhalten. Und diese Verhalten bringen entsprechende Früchte. Darum, wir müssen nicht mehr uns fleischlich verhalten, aber wir können es durchaus noch. Und das kritisiert Paulus, dass er sich durchaus fleischlich verhalten. Und jetzt hier die Definitionen. Einmal Galater 5, Verse 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich es schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also die, die komplett darin aufgehen, die, die nicht bekehrt sind, die werden das Reich Gottes bestimmt nie sehen. Aber diese Dinge sind Werke des Fleisches. Und was er hier im 3. Kapitel anspricht, ist, bei euch ist Eifersucht, Streit, Zwietracht. Und genau das sind Punkte, die auch in dieser Aufzählung dabei sind. Und nachdem eins immer das andere mit sich bringt, weiß ich nicht, was da im Hintergrund sonst noch läuft. Gott weiß es. Auf der anderen Seite gibt es aber Galater 5, 22. Und es ist jetzt interessant, das sind nicht Früchte des Heiligen Geistes, sondern es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Frucht, daher, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Orange nehme, eine Orange, die hat verschiedene Schnitzer innen drin. Und gesund gewachsene Orange sind die Schnitzer alle gleich groß. Die wachsen alle im selben Maße. Und so ist die Frucht des Heiligen Geistes, das ist eine Frucht mit verschiedenen Auswirkungen. Als da sind die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die bei Gläubigen gesehen werden soll. Und ich kann jetzt sagen, ja, Liebe habe ich jede Menge, aber ich bin halt noch total ungeduldig oder ich habe keine Selbstbeherrschung. Das sollte eigentlich im selben Maße wachsen in uns. Nicht die Liebe Eros, haben wir schon oft gehabt, sondern die Agape-Liebe. Gott wird diese Frucht in uns wachsen lassen. Und zwar gleichmäßig. Und andersrum behaupte ich einfach mal, dass die Werke des Fleisches, da bedingt halt auch eins das andere. Wenn ich irgendwelchen Sachen dort richtig Raum lasse in meinem Leben, dann werden auch die anderen Sachen irgendwo ihren Platz haben. Aber das nochmal als Einstieg für die Predigt heute. Darum geht es eigentlich. Das hat Paulus den Korinthern vorgeworfen, dass sie sich fleischlich verhalten. Also sie verhalten sich so, als ob sie nicht bekehrt wären. Und sie sollten eigentlich schon ganz anders drauf sein mittlerweile. Okay, weiter geht's. Verse 5 bis 8. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Die Korinther hatten offensichtlich Spaltungen, weil der eine gesagt hat, oh, ich gehöre zu Apollos, der andere, ich gehöre zu Paulus, der andere, ja, ich und richte mich nur nach Christus. Und die Hörenden, die in der Gemeinde zugehört haben und die sich dann aufgrund von verschiedener Lehre gespalten haben, interessant, die Lehrer, hier zum Beispiel Paulus und Apollos, die haben keine Probleme miteinander. Die widersprechen sich nicht. Und sie bauen auf dem Grund Jesus Christus. Das heißt, die, die als Grund genommen werden für die Spaltung, haben selbst überhaupt keine Spaltung im Sinn. Sondern deren Anhänger interpretieren was ganz Falsches in das Gesagte hinein. Das ist spannend. Paulus hat keine Konkurrenz mit Apollos. Und Paulus widerspricht auch nichts, was Christus angehen würde. Apollos genauso. Die haben sich nicht voneinander distanziert, sondern bloß die Zuhörer und die, die Parteiungen geschaffen haben. Das war, die Spaltung entstand aufgrund von Missinterpretation. Und selbstverständlich, Paulus hat als der, das sagt er auch vorher, er kam, um mit ganz einfacher Sprache einen Grund zu legen und Christus groß zu machen. Apollos hat geschliffenere Sprache. Ich denke mal, jemand zum Glauben zu führen und die Basics im Glauben zu vermitteln, ist was anderes wie nachher weitergehende Lehre. Das sind verschiedene Punkte. Aber ich darf nicht die Lehre von der Liebe Gottes aufwiegen gegen die Lehre über den Zorn Gottes. Wenn Wilfried jeden Sonntag von der Liebe Gottes redet und ich jeden Sonntag vom Zorn Gottes, dann kann man sich den Lehrer suchen, nachdem einen die Ohren jucken. Also ich höre viel lieber an Wilfried zu. Das ist so schön, wenn der von der Liebe redet. Und bei Martin, da kannst du nicht zuhören, dauernd von dem Zorn, also diesem Gott möchte ich nicht dienen. Dass es aber ein und derselbe Gott ist und bloß verschiedene Facetten, das wird dabei übersehen. Ich darf nicht die Lehre über Enthaltsamkeit und Verfolgung aufwiegen gegen die Lehre über Segnungen. Ich darf nicht die Lehre über Krankenheilung und materielle Versorgung aufwiegen gegen die Lehre über Erdulden von Leiden. Das sind verschiedene Facetten desselben Glaubenslebens. Natürlich weiß ich, dass ich mich beliebt mache, wenn ich über die Liebe rede, über die Segnungen rede und über Krankenheilung und Versorgung. Das sind schöne Themen. Und wenn ich mich beliebt machen will, dann rede ich bloß über diese Dinge. Wenn ich mich unbeliebt machen will, dann rede ich über Verfolgung, dann rede ich über den Zorn Gottes, dann rede ich über Krankheit und Leiden, die wir erdulden müssen. Und wenn ich euch Gott groß machen will, dann muss ich über alles reden. Und der eine hat halt das Thema gerade mehr im Fokus, der andere das, aber ich darf als Zuhörer die Leute nicht dann aneinander messen und sagen, das, was der predigt, das ist super, das gefällt mir wahnsinnig. Und was der da redet, das bringt mir nichts. Wenn ich meine Kinder frage, die haben am liebsten Hohlstund. Und der eine kann mit Mathe mehr, der andere kann mit Englisch mehr, aber es ist halt Schule, es gehört alles dazu. für Allgemeinbildung. Und wir als Christen sollten auch Allgemeinbildung über Gott haben und allgemein wissen, was unser Wesen ausmacht und was Gottes Wesen ist. Also ich darf wirklich nicht nur mir die Rosinen raussuchen, die mir passen. Und es gibt auch Leute, die sind so unzufrieden mit sich und haben so eine Minderwertigkeit, dass sie eigentlich wirklich nur Gericht Gottes hören wollen und Bestrafung. Weil sie sagen, ich bin es nicht wert, ich bin schuldig und das ist gerade recht. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann kann ich mich nicht anschauen und so sieht mich bestimmt auch Gott. Und meine Eltern haben mich schon immer so betrachtet und meine Klassenkameraden und meine Kollegen und alle denken schlecht über mich und dann ist klar, dass Gott genauso schlecht über mich denkt. Das ist auch Lehre, die ich mir suche, weil sie mir gefällt. Aber diesen Leuten sage ich, hey, Gott liebt dich aber und du bist was Besonderes. Ah nee, das kann ich mir so nicht vorstellen. Und andere haben bloß diese rosarote Brille und wollen nichts mit den Themen zu tun haben, die unangenehm sind. Ich kann da und da vom Pferd fallen. Und was die Korinther offensichtlich getan haben, sind, sie haben die Lehre des einen, die war schöner als die des anderen, und dann haben sie plötzlich Gruppierungen gebildet, obwohl die, die gelehrt haben, das überhaupt nicht so wollten und es so nicht gesehen haben. Paulus bezeichnet sich und die anderen Lehrer als Diener. Und es ist nicht ihr Reden und ihr Handeln, das die Menschen verändert, sondern es ist das Wirken Gottes. Ich weiß, um meine Bekehrung herum, da gab es ein paar Leute, die mich bekniet haben, die mich zugetextet haben, die mir das Wort Gottes gebracht haben, die sich um mich bemüht haben, die für mich gebetet haben. Und dann kam da ein Mensch in mein Leben, der Hedley, ich weiß nicht, ob er jemals diese Predigt hören wird, und der hat ein Gespräch mit mir und nach diesem Gespräch, ein paar Tage später, habe ich Jesus mein Leben gegeben. Und dann habe ich später von anderen gehört, da rede ich so lang an dich hin und dann kommt der und sagt was und du bekehrst dich. Warum denn nicht durch das, was ich gesagt habe? Was hat der anders? Das ist doch irgendwo komisch, das ist ungerecht. Ja, der eine bereitet halt vor. Und wenn der Wilfried jetzt seine Äpfel hegt und pflegt und der Basil kommt als kleiner Junge und pflückt einen und kriegt dafür das größte Lob für diesen tollen Apfel, dann war es nicht sein Verdienst. Es war nicht Wilfrieds Verdienst, dass der Apfel so toll ist. Das war Gottes Verdienst. Aber wenn der Wilfried sich nicht so gekümmert hätte, dann wäre da wahrscheinlich nie ein Apfel gehängt, den der Basil dann ernten kann und dafür Lob bekommt. Aber wenn Basil weiß, Gott hat es geschaffen, wenn Wilfried weiß, das hat Gott geschenkt, dann können sich beide über diesen Apfel freuen und Gott die Ehre geben. Und so ist es im Reich Gottes. Verschiedene Leute, ich vermute, ich krieg's zu Lebzeiten nicht mehr raus. Meine Oma war eine stockkatholische Frau, aber ich glaube, sie hat ihr Leben lang für mich gebetet. Ich denke, das hat den Ackerboden vorbereitet, auf dem andere dann innerhalb von einem Jahr kräftig gepflügt und gesät haben und einer kam und hat dann ja, den letzten Tropfen Wasser drauf getan, bevor dann das Ding aufgesprost ist. Aber sie bezeichnet sich als Diener. Paulus bezeichnet sich und die anderen Apostel und Lehrer als Diener. Sie kommen, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Er redet auch von Arbeiten und von Lohn empfangen. Und es ist die Frage für jeden, weil dahin sollen wir kommen. Kommst du in die Gemeinde, bist du Teil der Gemeinde, um dort zu dienen oder um bedient zu werden? Und das lässt sich ganz leicht messen. Was tust du? Was tust du, außer dass du da bist und es vielleicht noch gut findest oder nicht so gut findest? Aber wo dienst du? Hier steht, ganz klar, dass wir einen Lohn entsprechend unserer Arbeit erlangen. In Vers 8. Also unsere Bekehrung können wir nicht erarbeiten. Ich denke, das ist klar. Dass wir neues Leben haben, dass wir erlöst sind, das ist ein Geschenk. Wir konnten nur Ja sagen dazu. Wir konnten dieses Geschenk annehmen. Aber irgendwie reden sie alle davon, dass sie dienen und Arbeiter sind. Jesus sagt, wir sind unnütze Knechte, aber er liebt uns und er wirkt durch uns. Und wir haben Gnade erfahren. Wir sind beschenkt worden, aber was geben wir zurück als Dank? Nehmt mal Paulus' Vergleich ganz am Anfang, die Korinther mit Babys, die bloß Milch vertragen und zu dem er auch nicht anders reden kann. Ein Baby ist so, das liegt in seinem Babysafe, das liegt in seinem Bettchen und wird gefüttert und umhegt und so weiter. Aber sobald so ein Baby mal ein Jahr, eineinhalb, zwei alt ist, dann fängt es an und wird aktiv und möchte auch helfen. Möchte Papa und Mama helfen. Endet meistens in einer Katastrophe. Aber der Wille ist da. Das Kind merkt, ich bin auch ein Mensch und ich möchte auch tun, was Papa, Mama und große Geschwister tun. Und ich möchte dabei sein. Das bleibt nicht bloß in seinem Babysafe und sagt, ach, wie herrlich ist das Leben. Bisschen schreien und ich krieg gleich was in den Mund gestopft. Und ich behaupte einfach mal, Jugendliche oder Kinder, die nie gelernt haben, mitzuarbeiten, die darf man als verzogen bezeichnen. Die mit 13, 14 noch im Zimmer sitzen und spielen, bis es was zu essen gibt, dann muss man sie fast an den Tisch tragen, weil sie nicht von ihrem Spielzeug weg wollen, ob das jetzt Smartphone heißt oder sonst irgendwie, die sich dann vom Tisch wieder wegtragen lassen müssen. Und ansonsten auch keine Verantwortung oder Veranlassung sehen, irgendetwas zu tun. Also das sind verzogene Kinder, behaupte ich mal. Aber was ist es im Glaubensleben? Da haben wir viele verzogene Kinder, wo man dankbar sein muss, wenn sie überhaupt die Versammlung besuchen. Und die meinen, dann müssten wir ihnen auch dankbar sein, wenn sie die Versammlung besuchen. Weil was hättet ihr für eine Versammlung, wenn wir nicht da wären? Eigentlich sollte es unser Verlangen sein, uns zu versammeln, ob das jetzt klein oder groß ist. Es sollte unser Verlangen sein, dem anderen zu dienen, dem anderen was zu geben. Verse 9 bis 11. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus schreibt, dass er als weiser Baumeister arbeitet. Und jeder soll Acht geben, wie er arbeitet. Aber interessant ist, Paulus hat schon immer gearbeitet. Paulus hat für Gott geeifert. In der Apostelgeschichte 22,3 sagt Paulus, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Cilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Und in Römer 10, Verse 1 und 2 steht, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Das heißt, es ist schon schön, wenn ich Eifer habe und was tue. Das tun viele. Aber nicht mit der rechten Erkenntnis oder nicht als weise Baumeister. Ich habe es vor ein paar Predigten schon mal gesagt. Die Grundlage, der Ursprung der Weisheit, können wir im Psalm 110, Vers 10 nachlesen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig die sie befolgen. Das heißt, nur tun, 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 tun hilft auch überhaupt nichts, wenn es nicht in Ehrfurcht geschieht vor Gott, wenn es nicht weise ist, dass ich mich von Gott korrigieren lasse. Rechter Eifer oder nur Eifer hilft nichts, bringt keine göttliche Frucht. Darum sagt Paulus, okay, als Weiser, Moment, was sagt er? Vers 8. Wo ist es denn? Genau, der weise Baumeister. Danke. Gut, dass ihr mitlest. Ja, also egal was ich tue, ich brauche auch die Weisheit dafür. Nichts tun ist nichts, aber viel tun ohne Weisheit ist auch nichts. Und wichtig ist die Grundlage, Jesus Christus. Die Grundlage, dass Jesus eben der Grund ist, dass Jesus der Grundstein ist, dass Jesus die Basis ist. Und alles, was nicht Jesus als Basis hat, was nicht sein Gnadenwerk als Basis hat, ist nicht weise und bringt nichts. Aber wenn man jetzt arbeitet im Reich Gottes und Gott schenkt noch Gnade, nämlich Gelingen dazu, dann gibt es reichlich Frucht. Dann darf man sehen, was passiert. Und manchmal kann man es auch nicht sehen. Wie viele Missionare waren in irgendwelchen Ländern und haben sich aufgearbeitet und haben nichts gesehen? Null. Aber Missionare, die eine Generation später kamen, haben einen dermaßen vorbereiteten Boden gefunden, dass da plötzlich Erweckungen geschehen sind. Also es ist kein Maßstab dafür, dass ich Frucht sehe, dass meine Arbeit gut ist. Aber wenn ich in Weisheit, das heißt von Gott geleitet und mit dem rechten Eifer an was rangehe, dann ist es richtig. Verse 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das ist jetzt interessant. Das ist ein Gericht, vor das wir mal kommen werden, vor Gott. Und es wird vielerorts beschrieben als das Preisgericht. Also es ist nicht das Gericht, ob wir jetzt errettet sind oder nicht, ob wir in die Hölle, in die ewige Verdammnis kommen oder nicht, sondern es ist das Preisgericht. Und vor das kommt jeder. Im Römer Kapitel 14, Verse 10 bis 12 steht: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Und jetzt, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wir werden vor Gott stehen. Wir werden Rechenschaft geben über das, was wir hier zu Lebzeiten getan haben. Wir haben Talente bekommen, sei es eins, sei es zehn, aber die haben wir bekommen und es ist die Frage, wie wir die einsetzen. Wer zehn Talente hat, kann mit zehn Talenten wuchern. Wer eins hat, kann mit einem wuchern. Aber das sollen wir tun und wir müssen Rechenschaft ablegen darüber. Wir werden vor Gott stehen. Und da geht es dann darum: Bist du Arbeiter gewesen, bist du Diener gewesen oder hast du dich bloß bedienen lassen? Und welche Dinge hast du getan? Waren es weise Dinge Hast du dich von Gott dabei leiten lassen? Und es sind vielleicht nicht unbedingt immer Dinge, für die du Ruhm und Ehre hier bekommst. Manche kriegen dafür den Kopf abgeschlagen, wortwörtlich. Aber bist du ein Diener? Frag dich, was tue ich? Und wenn ich vor Gott stehe und er fragt mich, dann muss ich dann beschämt sagen, Entschuldigung, ich war eigentlich so glücklich, dass ich errettet bin und der Rest war mir wurscht. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die heute eng verbunden mit Jesus sind, innige Gemeinschaft haben, auch in der Ewigkeit eine Innigkeit mit ihm haben werden. Und die, die halt gerade so dabei sind, die sind halt gerade so dabei. Sie werden dabei sein. Keine Frage. Errettet ist errettet. Aber habe ich hier Frucht für ihn gebracht? Gibt es etwas, wo er sagt, recht so, du treuer Knecht, ich freue mich, dass wir jetzt hier in der Ewigkeit sind? Oder, ich habe dich lieb, schön, dass du da bist. Wir hatten zwar nie viel Gemeinschaft, aber ich freue mich trotzdem, dass du nicht in der Hölle bist. Aber das ist ein Unterschied. Und es geht hier wirklich nicht darum, dass wir etwas leisten müssen. Es geht um unsere Einstellung. Wollen wir ewig Babys bleiben, die sich bedienen lassen? Ich kann nicht. Wie denn? Ich bin so ein armer Tropf. Mein Körper taugt nicht. Meine Sprache taugt nicht. Meine Lebensumstände taugen nicht. Was kann ich denn schon tun? Oder sagst du, egal was, was kann ich denn tun? Was kann ich machen? Ich habe es früher schon gesagt, als es noch normale Gottesdienste gab, riesengroß, da gab es in Stuttgart die BGG, diese Peter-Wenz-Gemeinde, wobei das so ja gar nicht stimmt. Da sagen dann die Leute, ich war am Sonntag beim Peter-Wenz. Da springen 3000 Leute rum, da dienen um die 400. Und du warst beim Peter-Wenz, aha. Wieso warst du nicht bei der Erna Kechele? Wer ist denn das? Die Erna Kechele ist die, die das Klo so schön sauber macht, dass dich nicht ekelt, wenn du da hingehst. Wenn du jetzt ins Spitzenrestaurant gehst und das Essen ist genial und du musst auf die Toilette und die Toilette ist so, dass du dich überhaupt nicht reintraust, dann wirst du nie wieder in dieses Restaurant gehen. Wenn aber die Toilette spitzenmäßig sauber ist, dann gibt es keinen Grund, da nicht nochmal hinzugehen. Lob an die Erna Kechele. Keiner hat gesagt, ich war bei der Erna Kechele in Stuttgart im Gottesdienst. Nein, ich war beim Peter Wenz. Ich glaube, der Peter Wenz hat es gar nicht so wichtig gesehen, dass man ihn so wichtig sieht. Und die Erna Kechele hat es auch nicht so wichtig gesehen, dass man sie so wichtig sieht. Aber die Leute machen einen Unterschied. Es ist ein Unterschied, wer dich an der Türe begrüßt, ob er dich fast umrumpelt, weil er dich nicht sieht und auf jemand anderes zurennt, oder ob er dich sieht und herzlich begrüßt. Es macht einen Unterschied zu den Zeiten, als wir hier Mittagessen noch hatten, ob du dem anderen dienst oder ob du deine Sachen liegen und stehen lässt und ein anderer darf dir dienen. Ich erinnere mich an einen Olaf Smolek, ein reifer Mann, nicht mehr in den 40ern, der kam hierher, um zu dienen am Wort. Und dann gab es Umbaupause zum Mittagessen. Wer war dabei? Tische, Stühle und so weiter. Olaf Smolek. Und wie viele, die hier dazugehören, standen eher im Weg. Der Mann kam, um zu dienen. Egal mit was. Was kann ich tun? Ich tu's. Nicht, um sich einen Platz im Himmel zu verdienen. Oder Lorbeeren. Sondern einfach, weil er das dienende Wesen von Jesus hat. Frag dich selber, welches Wesen hast du? Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Nochmal zum Anfang von dem Kapitel. Wir sollen keine Babys sein, sondern wir sollen erwachsen werden. Babys kannst du zu nichts zu gebrauchen, außer dass sie süß sind. Ist auch okay, dafür sind sie ja Babys. Aber wenn sie älter werden, sind immer noch zu nichts zu gebrauchen, dann ist es nicht mehr süß. Dann ist irgendwas faul. Und frag dich, wie alt du bist, ob du wirklich noch Baby bist oder ob du eigentlich einer bist, der schon lange aktiv sein sollte. Ja gut, geht ja jetzt nicht mehr, wir haben ja keine Gottesdienste mehr, kann man kein Essen mehr machen und sonst noch was. Ja, wie viele Leute lädst du ein? Oder wenn du eingeladen bist, was machst du dann dort? Kommst du und sagst, naja, der Abend war aber schlecht vorbereitet, also ich hätte es alles anders gemacht. Ja, warum hast du es nicht anders gemacht? Alle, die jetzt heute zuhören, wo ist euer Part am Reich Gottes? Außer, dass ihr sagt, ja, ich höre mir ja die Predigten an, ich bin ja dabei. Ja, und was dient es den anderen? Wie viele gibt es, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und nicht eingeladen wurden? Man darf jemand einladen, zwei Hausstände dürfen sich treffen. Wo interessiert es euch, wie es den anderen geht? Geistlich und materiell. Wo interessiert es? Wo bist du bereit zu dienen? Was ist dein Wesen? Daheim zu sitzen und traurig zu sein, mich liebt keiner, keiner ruft an und keiner schreibt mir E-Mails, aber ich höre mir meine Predigten an, damit ist alles im Reinen. Oder sagst du, okay, die Zeiten sind komisch, die Zeiten sind schwer, aber was kann ich tun, wo kann ich dienen? Und du kannst. Und wenn es bloß ist, Leute anrufen und dann vielleicht sogar fragen, darf ich dich besuchen? Oh nee, heute kommen schon 10 andere zu mir. Na, dann rufe ich jemand anders an. Oh, ich habe ja einen angerufen und da geht's nicht. Herr, ich habe alles getan. Ist das Gewissensberuhigung oder ist es wirklich die Lust zu dienen? Und das ist eigentlich alles, was ich heute sagen wollte. Sind wir Babys? Suchen wir die Nahrung, die uns schmeckt, die Lehre, die uns schmeckt und betreiben dadurch Spaltung? Oder wollen wir mitarbeiten? Nehmen wir den Stand ein, den wir haben sollen und treiben die Einigkeit voran. Ich habe, wenn wir uns jetzt in Gruppen treffen, 3 Fragen. Die erste Frage ist, wo interpretiere ich Uneinigkeit und Spaltung, obwohl es sich nur um verschiedene Aspekte von Lehre handelt? Bin ich noch ein milchtrinkendes Baby, obwohl ich schon lange ein mitarbeitender Diener sein sollte? Und die dritte Frage, die die Antworten zu den ersten beiden Fragen mit einbeschließt, kann ich mit diesen Antworten guten Gewissens vor Gott Rechenschaft ablegen über mein Handeln und Denken? Also 2 Fragen vorher beantwortet die. Und die dritte Frage, und wenn jetzt Gott vor euch steht, könnt ihr genauso antworten, wie ihr darauf geantwortet habt? Oder müsst ihr dann beschämt sagen, oh wei, es tut mir jetzt arg leid. Jesus, ich danke dir, dass du der Anfänger und Vollender bist. Ich danke dir, keiner von uns hat dich gesucht, du hast uns gesucht. Und ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, dass wir die Gnade haben, errettet zu sein, zu dir zu gehören und an deinem Reich mitbauen zu dürfen. Und ich danke dir, dass jeder, der zu dir gehört, den Heiligen Geist hat. Und ich danke dir, dass jeder, der zu dir gehört, verwandelt wird. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir nicht Lügen auflegen, wir könnten nicht, wir müssten nicht, sondern ich bitte dich, dass wir uns anspornen lassen von dir, uns einzubringen, so wie wir es können und so wie du uns befähigst. Ich bitte dich, Herr, dass es für uns eine Freude ist, einander zu dienen, dass es für uns eine Freude ist, zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen, dass es für uns eine Freude ist, erwachsen zu werden im Glauben. Ich bitte dich, helf uns, dass es keine Last ist, sondern dass es wirklich ein Geschenk ist, das wir dir geben, das wir dir gerne geben, dass wir einander dienen, dass wir solche sind, an denen du gefallen hast. Amen. Machen wir Grüppchen.